sie das tollste Produkt, wenn die ständig die Leute abhauen. Und Gott sei Dank, die nachwachsenden Generationen lassen sich eben nicht mehr alles bieten. Sie können Ansprüche stellen, auch an ihre Arbeitgeber, an ihren Arbeitsplatz und auch an die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit. Das ist sehr erfreulich zu sehen, dass das auch adressiert wird und dass viele, viele Unternehmen sich sauschwer tun damit, hinter verschlossenen Türen oder auch mir gegenüber, weil ich ja auch schon älteren Semesters bin, mit den Augen rollen und sagen, was denn noch alles? Ja, was sollen wir alles tun, um Mitarbeiter zu bekommen?
Moin zum Live-Werde-Podcast. Dieses Mal leider etwas verschnupft, aber dafür mit einem sehr, sehr spannenden Gast, nämlich Angela Schmidt von der Personalberatung ASP Executive. Mit Angela Schmidt habe ich mich unter anderem über das Hiring von Unternehmen, über die Schlüsselkompetenzen von Mitarbeitern und über die Rolle der Nachhaltigkeit im Personalbereich unterhalten. Angela Schmidt kann auf eine jahrzehntelange Karriere im Headhunting, also in der gezielten Personalrekrutierung, zurückblicken, sodass sie mir spannende Erlebnisse und Insights aus ihrer beruflichen Praxis mit Unternehmen und Kandidaten berichten konnte. Ich wünsche viel Spaß mit dem Live-Werde-Podcast zum Thema nachhaltiges Recruiting.
Erfolgreiche Sustainability Officer oder Manager aus im Unternehmen. Wenn Sie mittel- und langfristig Erfolg haben sollen. Und dabei ist rausgekommen, dass es genau die Kompetenzen sind, die eigentlich im anfangenden 21. Jahrhundert großgeschrieben wurden, dass eben nicht mehr autoritär geführt wird, top-down, sondern dass es um Partizipation geht, um mehr Moderation und Coaching, Mitspracherecht für die Abteilungen, für die Mitarbeiter, Meinung einholen, empathisch führen, Wertschätzung zeigen. Aber dass diese Kompetenzen, Qualitäten, sagen wir mal, von Führungskräften ganz besonders gefragt sind, wenn du in einem Unternehmen erfolgreich sein willst, um dort das Thema Nachhaltigkeit zu implementieren. Dass es da einer starken inneren Haltung zu dem Thema bedarf, zu einer ethischen Werteorientierung. Du brauchst Rückgrat. Du brauchst einen hohen Grad an Hartnäckigkeit, weil du musst immer wieder mit Rückschlägen rechnen. Weil das Unternehmen als solches ja alle Unternehmen wirtschaftlich getrieben sind. Und du eine Menge Stakeholder ins Boot holen musst in einer Company, um alle für das Thema zu zünden. Und da macht natürlich nicht jeder gleich mit. Das heißt, jemand, der sich ein Ziel gesetzt hat oder auch vom Vorstand ein Ziel gesetzt bekommt, wo das Unternehmen hin soll, muss einen hohen Grad an Standfestigkeit mitbringen und eine sehr hohe Frustrationsschwelle. Darüber hinaus muss er selber glaubwürdig sein, muss wahrnehmbar sich für das Thema interessieren. Es muss ein selbstreflektierter Mensch sein und er muss vor allen Dingen konflikt- und kritikfähig sein. Also wir haben über die, sagen wir mal, die generellen Führungskompetenzen, die jetzt gefragt sind, wenn man dieses Thema auch noch mit implementieren soll im Unternehmen, bedarf es ein paar Charaktereigenschaften oder auch gelernter Eigenschaften, weil du sonst keinen Erfolg haben kannst.
Ja. Wie würdest du die Charaktereigenschaften beschreiben?
Ja, die Charaktereigenschaft heißt, dass ich eine ethische Überzeugung habe, dass ich an die Sinnhaftigkeit von Nachhaltigkeit wirklich glaube.
Was ja heute bei der Mehrheit der jungen Leute auf jeden Fall der Fall ist. Also gerade bei allen Akademikern gibt ja fast keinen Akademiker mehr, der jetzt nicht irgendwie an das Thema Nachhaltigkeit glaubt und der da eigentlich auch schon für brennt. Also es gibt.
Aber jetzt muss ich aus der Praxis reden, wenn ich mit, sagen wir mal, mit Managern und Managerinnen spreche.
Aber da kommt es auf Alter drauf an. Also über welches Alter sprechen wir
da? Wollte ich gerade sagen, dass eben viele das im privaten Bereich lassen und im Job, wenn der Druck eben groß wird, höher, schneller, weiter, dieses Thema in den privaten Bereich dann verschoben wird und sie weder die Kraft noch die Traute haben, das im Unternehmen zu vertreten. Das heißt nämlich zum Beispiel auch, wenn du entdeckst, dass etwas schiefläuft und wirklich gerade nicht sehr sauber ist. Dazu gehört Mut, es anzusprechen oder sich im schlimmsten Fall auch mal zu verweigern und sagen, da mache ich nicht mit. Und das meine ich mit Charakterstärke, mit Festigkeit und nicht Money um jeden Preis, sondern hier gibt es ein Thema und ich will das adressieren. Und die Konsequenzen nehme ich in Kauf.
Ja. Was wären die Konsequenzen im schlimmsten Fall?
Companies, die es ernst nehmen, die haben eine Whistleblower-Stelle im Unternehmen. Das heißt, du kannst da im geschützten Raum sagen, was du entdeckst und bemerkst. Und als Führungskraft, wir brauchen bloß an VW zu denken. Ich denke, da gab es eine Menge Menschen, die das wussten. Mhm. Aber die Unternehmenskultur hat einfach nicht zugelassen, dass man mit dem Finger drauf zeigt und sagt, hier läuft was schief und wir scheißen die Kunden. Ja? Das heißt, es ist eine Angstkultur. Ich will das jetzt nicht beschwören, dass es so war, aber es gibt ja schon Untersuchungen darüber, warum Mitwisser in Companies den Mund nicht aufmachen. Es muss ja nicht so dramatisch sein wie bei VW. Es gibt ja eine Menge kleinerer Vergehen, also schlechter Umgang mit Lieferanten oder du weißt, dass Rohstoffe abgebaut werden unter unglaublich elenden Bedingungen und du machst die Augen zu und sagst, wir brauchen das Zeug für unsere Produkte. Ja? Und das meine ich mit Haltung und mit innerer Stärke, das anzusprechen und nicht schweigend mitzumachen.
Meinst du, die Angstkultur, die ist forciert oder entsteht die einfach so durch, sagen wir mal, vielleicht durch die Masse an involvierten Leuten, dass der eine Angst vorm anderen hat und
dazu.
Weil es wäre fatal, sagen wir, wenn das Management wirklich so eine Angstkultur kultivieren würde.
Ja. Das ist aber so. Ich denke, dass Unternehmen, die so gesteuert werden, dass es nicht von heute auf morgen gekommen ist, sondern ein jahrzehntelanger Prozess ist, der sehr hierarchisch ist. Je höher du in die Hierarchie kommst, desto weiter weg bist du von der Fläche. Es gibt sie ja noch, diese alten Führungspersönlichkeiten, die völlig überrascht wären, wenn ein Bereichsleiter ihnen sagen würde, was sie vom Führungsstil halten, dieses Vorstandes. Das heißt, es wird geschwiegen und die Führungskräfte erwarten Zustimmung. Ja? Und das ist, sowas kann man heute gar nicht mehr herstellen, glaube ich. Das ist liegt in den Unternehmenswurzeln und die sogenannten Change-Prozesse, die Transformationsprozesse, die jetzt laufen, da freue ich mich sehr drüber, dass es also nicht nur Richtung Agilität geht, also dass sie sich insgesamt schneller drehen müssen und vorbereitet sein müssen auf Disruptionen im Markt durch die Globalisierung, Digitalisierung, was weiß ich, sondern dass damit jetzt auch ein Kulturwandel einhergeht bei den meisten Unternehmen. Die sagen jetzt, das kann man auch nicht getrennt voneinander sehen. Und das spielt jetzt ganz stark ins HR-Business, in den Umgang mit den Humanressourcen, unglaubliches Wort, dass nachhaltiges Personalmanagement eben jetzt auch ein Überlebensfaktor wird. Ja, weil was nutzt dir das tollste Produkt, wenn dir ständig die Leute abhauen? Und Gott sei Dank, die nachwachsenden Generationen lassen sich eben nicht mehr alles bieten. Die können Ansprüche stellen, auch an ihre Arbeitgeber, an ihren Arbeitsplatz und auch an die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit. Das ist sehr erfreulich zu sehen, dass das auch adressiert wird und dass viele, viele Unternehmen sich sauschwer tun damit, hinter verschlossenen Türen oder auch mir gegenüber, weil ich ja auch schon älteren Semesters bin, mit den Augen rollen und sagen, was denn noch alles? Ja, was sollen wir alles tun, um Mitarbeiter zu bekommen? Und dann sollen wir sie auch noch binden. Und nur wenn du ein gutes Retention Management hast, also auch wirklich etwas tust, dass die Leute gerne bleiben, dann geben sie dir auch das Beste. Und das brauchst du einfach, um erfolgreich zu sein wirtschaftlich.
Ja, was müsste ein Unternehmen tun, sagen wir mal, was jetzt schon wirklich Jahrzehnte am Markt ist, jetzt auf einmal feststellt, es muss sich irgendwie wandeln, ja? Kann ja nicht den ganzen Apparat von heute auf morgen zu 180 Grad drehen. Ja? Wäre es auch nicht mal authentisch. Aber letztendlich, und vielleicht das Management austauschen, wäre vielleicht auch der letzte Schritt. Ja?
Kannst du dir auch nicht erlauben. Ja. Ja? Also die meisten holen sich einen externen Berater. Dann geht es ganz lange in Beratungen. Wo wollen wir eigentlich hin? Wie wollen wir uns aufstellen? Was sind denn überhaupt unsere Werte? Stehen die noch? Glauben wir noch an die? Und müssen wir möglicherweise uns neu unser Wertegerüst überdenken und neu definieren und dann, wie kommunizieren wir das? Und das kennst du sicher auch. dass es da wunderbare Tafeln gibt in den Foyers, wo die Unternehmen seine Vision und Mission formuliert. Und wenn du da jemanden fragst, der gerade zum Fotokopierer läuft, ob er die kennt, dann
kennt sie keiner.
Dann kennt sie keiner. Ja. So, das heißt, du musst es spürbar, das muss gelebt werden, das muss glaubhaft sein. Und da bin ich wieder, es muss von jedem erkennbar gelebt werden. Und es gelingt aber auch vielen Unternehmen, muss ich sagen. Ich habe wunderbare Erlebnisse gehabt und sehr schöne Geschäftsbeziehungen, wo es wirklich Freude macht zu erleben, dass sie das meinen. Ja? Dass da also eine sehr offene Kommunikationskultur herrscht. Dass die wirklich sich unglaublich bemühen, so weit wie möglich auch Anführungsstrichen moderne Arbeitsbedingungen zu schaffen. Ja, dass also jede Lebensphase fordert ein eigenes Arbeitsmodell eigentlich. Ja? Es gibt Zeiten, wo du es fast brauchst, von zu Hause aus arbeiten zu können, wo das möglich ist, das zuzulassen und nicht kategorisch abzulehnen. Es ist eine Frage von Vertrauen, eine Vertrauenskultur zu schaffen. Weil wirklich, ich glaube, ganz besonders in Deutschland haben wir sehr häufig mit einer Misstrauenskultur zu tun. Ja. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass es sehr zwiespältig ist. Auf der einen Seite wollen die Unternehmen diese neue Kultur und auf der anderen Seite wachsen wieder die Instrumente, um Entscheidungen abzusichern, und zwar dreifach. Hm. Nochmal prüfen und nochmal ein Externer drauf gucken. Und jeder hat Angst, Fehler zu machen und sucht nach Siegeln oder Beweisen dafür, dass er auf dem richtigen Weg ist. Und wo da genau die Ursache liegt, weiß ich im Moment nicht, aber ich erlebe das. Ja? Dass dieses Erlauben, Fehler machen zu können, macht man. Und dass dann am Ende doch wieder eine Instanz dazwischen kommt, die jemanden die Entscheidung wieder abnimmt.
Wenn wir jetzt mal zu deinem Hauptgebiet kommen, nämlich dem Executive Search. Kannst du das mal für die Hörer kurz erklären, was dahinter steckt? Vielleicht für all diejenigen, die es auch noch nicht gehört haben. Es gibt sicherlich also einige, die...
Executive Search ist eine Methode, um eine Vakanz mit der optimalen Person zu besetzen. Ja? Klassisches Beispiel, eine Company sucht einen, sagen wir mal, Deutschland-Vertriebschef, weil der bisherige das Unternehmen verlässt oder weil man gemerged hat mit einer anderen Firma oder weil man mit dem jetzigen nicht zufrieden ist. Das soll es ja auch geben. So, jetzt kann das Unternehmen selber eine Anzeige schalten bei StepStone oder auf der Webseite das veröffentlichen, aber viele Unternehmen geben das extern nach draußen und beauftragen einen Personalberater, such mir den richtigen Menschen für diese Vakanz. Und dann geht die Arbeit los, das heißt, dann komme ich ins Spiel und stelle erstmal unendlich viele Fragen, weil ich muss das Unternehmen verstehen, ich muss den Job verstehen, ich muss das Produkt verstehen, ich muss die Organisation verstehen, wie ist diese Funktion eingebettet in der Organisation, an wen berichtet sie, was sind die Stakeholder, mit wem muss er ständig kommunizieren, wie sieht der Markt aus. Und ich muss mich mit dem Wettbewerb auseinandersetzen. Wo sitzen denn die wirklichen Könner? Aber zunächst geht es darum, wirklich auch dem Auftraggeber zu spiegeln, ich habe dich verstanden. Und das ist ein wesentlicher Teil der Qualität, dass wenn du mir sagst, ich brauche einen Leiter Entwicklung oder einen Einkaufschef oder was immer, dass ich verstehe, was du suchst, was du machst und woran machst du fest, dass er ideal ist? Ja, ich muss wissen, was sind die Benchmarks, woran wird gemessen, ob jemand wirklich so passt, dass man davon ausgehen kann, dass diese Besetzung erfolgreich ist. So. Die Unternehmenskultur ist wichtig, weil es nutzt nichts, wenn ich jemanden jetzt nach den neuen Bildern, die wir alle im Kopf haben, suche und aber erlebe, dass das Unternehmen eben doch noch, sagen wir, 15, 20 Jahre hinterherhängt, weil es sehr autoritär geführt wird, der Chef hat das Sagen.
Das heißt, dir ist schon wichtig, dass du da wirklich einen authentischen Blick bekommst und nicht jetzt da irgendwie dir irgendwelche Pamphlete durchliest, wo alles schön geredet ist, sondern...
Nein, und ich glaube, mir gelingt es auch rauszufinden, im Gespräch und durch das Sein dort im Unternehmen, mir ein Bild davon zu machen, wie dieses Unternehmen tickt. Mhm. Denn was nutzt das, wenn ich jemanden loseise in seiner Firma jetzt mit tollen Versprechungen, was für ein geiles Unternehmen das ist, ja. Und was er gestalten kann, große Spielwiese und sehr selbstbestimmt arbeiten kann und die Atmosphäre ist gut und er stellt es ja doch dann schnell fest, wie es wirklich ist. Ich bin in der Garantie bei der Besetzung. Hm. Das heißt, wenn das schief geht, muss ich von vorne auf anfangen und zwar kostenlos. Okay. Das heißt, ich habe durchaus auch ein hohes Eigeninteresse daran, dass das zusammenpasst.
Schiefgehen heißt dann, du müsstest dann im Zweifelsfall einen neuen suchen, der dann auf die
Position kommt. Von vorne an und bekommen wir das nicht mehr honoriert. Mhm. Ja, das heißt...
Und wie lange bist du deiner Garantie?
In der Regel während der Probezeit, aber bei Unternehmen, die ich gut kenne, gehe ich auch ein Jahr.
Ehrlich?
Ja.
Wahnsinn.
Ja. Und zwar auch, wenn der Kandidat, auch wenn das Unternehmen sich trennt. Mhm. Ja, es sei denn... es sind Gründe, die in der Organisationsform liegen. Also wenn eine Business Unit geschlossen wird und diese Position ist einfach obsolet, dann ist es so, dann muss ich auch nicht neu suchen. Mhm. Oder wenn vertragswidrig jemand nach Afrika geschickt wird und er sagt, ich mache das nicht, dann muss ich nicht neu suchen. Aber wenn das Unternehmen mir sagt, mein Auftraggeber sagt, der kann das einfach nicht, ja, Sie haben zu viel reininterpretiert, Sie haben das nicht erkannt, er ist völlig überfordert, das passt nicht. Dann muss ich sagen, okay, dann fange ich nochmal von vorne an. Das heißt, ich nehme diesen ersten Schritt sehr ernst, bin sehr, sehr, sehr gründlich. Und gebe dann ein ausführliches Stellenprofil zurück und stimme das mit dem Auftraggeber ab. Und erst wenn der sagt, Sie haben genau verstanden, was ich will, schildere in dem Profil auch das Drumherum, wo soll es hingehen mit der Aufgabe, wer spielt noch mit. Hm. Und dieses Profil wird dann später auch an Interessierte oder so nach ersten Gesprächen mit einem Kandidaten wird es auch verschickt. Hm. Natürlich muss ich wissen, was darf er denn verdienen, wie sind die Entwicklungsmöglichkeiten und was gibt es noch, ganz wichtig, gibt es einen Betriebskindergarten, gibt es E-Bikes vielleicht, was tut die Firma zur Mobilität dazu oder wie ist das Gesamtpaket, sagen wir mal, ja, und ich berate auch und sage, wenn das und das nicht so gar nicht drin ist, was kann man stattdessen bieten, einfach, es ist ja so, die meisten Unternehmen, es ist nicht mehr so einfach, den richtigen Menschen zu finden. Wir haben einen Arbeitnehmermarkt, auch in den Führungsetagen. Und mehr können Führungskräfte und mittlere Führungskräfte sagen, also wenn das und das nicht gegeben ist in der Company, dann interessiert es mich nicht. Mhm. Ja?
Mhm. Bei welchen... Welche Zielgruppe sprechen wir da? Wer sind so deine typischen Kandidaten? Also was haben die für eine Vorbildung? Sind wahrscheinlich alles Akademiker. Wie viel Berufserfahrung haben die?
Also sagen wir, dass das Gros sind Menschen mit etwa 15 bis 25 Jahren Berufserfahrung nach dem Studium. Ja, muss man gerade überlegen. Gibt es auch? Nein, nicht unbedingt. Nein. Es gibt super Qualifikationen es gibt eine Menge Menschen im Business, die auch ohne Studium was Tolles auf die Beine gestellt haben und erfolgreich sind ohne eine akademische Ausbildung. Einfach durch Lernen by doing. Ja? Mhm. Das heißt, das wird auch genau besprochen. Muss es denn ein Studium sein? Kann es eine adäquate Ausbildung sein oder woran machen wir eigentlich die Mindestvoraussetzungen fest? Ja? Nein. Aber zu 80% sind es eben tatsächlich Akademiker.
Und die typischen Positionen, die du suchst, sind?
Geschäftsführer von Tochterunternehmen, also Konzerntochterunternehmen, Geschäftsführer und die Ebene darunter, aber auch Spezialistenfunktionen, wenn sie schwer zu besetzen sind. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich eine, sagen wir mal, eine 70.000, 80.000 Euro Jahresgehaltposition mich dafür stark mache und wirklich wie die Nadel im Heuhaufen suche, weil ich finde, das wäre ganz schön hochnäsig zu sagen, ich fange bei 120.000 Euro Jahresgehalt an. Die Unternehmen brauchen ganz bestimmte Menschen und wenn sie durch selbst Marketing nicht finden können, finde, sollte sich kein Personalberater zu schade sein, dann wirklich auch sich aktiv auf den Weg zu machen für Positionen, die eben nicht so hoch dotiert sind. Und es gibt eine Menge Spezialistenfunktionen. Ich habe mal für einen Konzern einen Vertriebler für Flugasche gesucht. Also ganz was Verrücktes. Die haben mehrere Müllverbrennungsanlagen betrieben. Und eins der Abfallprodukte bei der Müllverbrennung ist zum einen Gips, den kann man verkaufen. Und es gibt aber auch einen Feinstaub, das ist die sogenannte Flugasche. Und die ist hochgiftig, aber hat besonders gute Eigenschaften, die gebraucht werden beim Betonbau, Betonfertigbau und im Straßenbelag. Da darf also nur ein bestimmter Prozentsatz darf davon drin sein, weil er bei Flugasche wunderbare Klebeeigenschaften hat. Ja. Und damit die Betreiber einer solchen Müllverbrennungsanlage das Zeug nicht teuer auf Schiffe packen müssen, um das in belgischen Bergwerkstollen zu vergraben, das war zu der Zeit so, also die Entsorgung ist irre teuer, versuchen die natürlich das an die Beton- und Fertigteilindustrie zu verkaufen. Und find bitte mal in Deutschland einen Vertriebler für Flugasche. Das ist jetzt so eine Geschichte oder für einen.
Hast du den gefunden?
Ja.
Ehrlich?
Ja. Und zwar auf der anderen Seite. Okay. Ich bin an die Einkäufer rangegangen, dieser Betonfertigteile-Industrie, und habe gefragt, ob sie Lust hätten, ihre Branche zu bedienen mit Flugasche.
Okay.
Und so hat es dann auch funktioniert.
Ja. Also muss man schon auch kreativ sein, ne?
Sehr. Du musst kreativ sein und sagen, wenn ich das so nicht finde, es gibt ja auch manchmal neue schaffende Positionen im Unternehmen. Wer kann das? Ja, wer kann das gut machen? Und wird relativ schnell erfolgreich sein.
Werden denn die meisten Positionen mit Leuten besetzt, die das auch wirklich schon in ihrer Vergangenheit gemacht haben? Oder gibt es auch viele, die im Prinzip ein bisschen umlernen müssen?
Nein, in der Regel sind es tatsächlich so, wird auch ein Erfahrungsbackground erwartet. Mhm. Weil die Auftraggeber wollen nicht anderthalb Jahre einarbeiten. Mhm. Natürlich passiert es, dass dann im Zuge der Beratung oder wenn man merkt, der Markt gibt das so nicht her. Mhm. Jedenfalls nicht 1:1. Dann muss natürlich ein Berater fragen, wo dürfen denn die meisten Abstriche gemacht werden und wo sind sie bereit, noch nachzuschulen oder auch zu coachen. Ich habe es auch manchmal mit Führungskräften zu tun, von denen ich dann sage, mit der Führung, das wird ein bisschen schwierig, er ist ein ruppiger Mensch oder mit der Empathie hat das nicht so sehr. Mhm. Ja? Das in den Teilen ist er brillant, aber wenn es um Veränderungskompetenz geht oder um Mitnehmen in schwierige Veränderungsprozesse. Das könnte ein bisschen holprig sein, aber wenn Sie bereit sind, mein Kandidat ist bereit, daran zu arbeiten, wenn der ein Coaching bekommt für ein halbes Jahr und lernt, geduldiger zu sein und seine Mitarbeiter zu unterstützen und eher als Moderator zu fungieren, das kann man lernen, auch wenn man das, sagen wir mal, intrinsisch nicht so drauf hat. Mhm. Ja? Zu meinem Prozess gehört ein Diagnostikinstrument, wo es genau um diese Dinge geht. Wie kommuniziert jemand, wie vermittelt jemand Inhalte und ist das eher ein analytisch-technischer Mensch aus seiner Prägung heraus oder ein überbordender emotionaler Vertriebler, ja, der mit jedem gleich auf Tuchfühlung geht und von allen gemocht werden will und auch gemocht wird in der Regel, so die Vertriebler, die klassischen, die sind schnell nah dabei, gerade wenn es um Führungskompetenz geht, muss man da schon genau hingucken, bringt jemand genau eben diese Dinge mit? Ist er bereit, seine Mitarbeiter zu entwickeln und zu unterstützen? Und kann er sich als Mensch zeigen und sagen, das habe ich jetzt auch noch nicht so verstanden, lass uns das gemeinsam entwickeln.
Aber da musst du ja eigentlich auch eine wirklich hohe Menschenkenntnis haben, ne, damit du dich in alle Leute so reindenken kannst, ne, weil du nimmst ja eigentlich den Unternehmen genau dieses, letztendlich auch dein Job, aber du nimmst ja dieses, diese Suche, nimmst du ja vorweg,
ja. Ja,
und ersetzt ja im Zweifelsfall vielleicht auch Kompetenzen, die die Geschäftsführung gar nicht hat. Ja, vielleicht ist die nicht so empathisch wie du, ja. Könnte ja sein. Also wenn ich jetzt, wenn man gerade ein mittelständisches Unternehmen, da sind jetzt ja nicht unbedingt die Top-Leute, ja, sind natürlich gute Leute, aber gehen wir mal so, der Einfachheit halber, ja, sind die Top-Leute vielleicht in den DAX-Unternehmen, ja, auch nicht immer, aber würde man jetzt denken, allein von der Ausbildung her, ja, aber natürlich.
Das ist tatsächlich ein großer Irrtum.
Ja, 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 ja.
Aber vielleicht, also sie lernen dann in den großen Konzernen noch etwas dazu, was sie vielleicht im Mittelstand nicht lernen können. Aber gute Leute. Richtig gute Leute findet man auch im Mittelstand.
Ja?
Richtig gut. Ja, klar.
Naja, klar.
Ja. Und es ist auch sogar eine besondere Qualität, weil die ja nicht so durchorganisiert sind und strukturiert sind. Da haben die Manager häufig vielfältigere Aufgaben, müssen mehr Dinge parallel machen als in einem großen Konzern, wo es viel strukturiert ist. Das macht dann die Unit XY und es ist viel mehr separiert. Und im Mittelstand hast du häufig Leute, die besser die Ärmel hochkrempeln können.
Ja.
Also nicht vom Einsatz, nicht von der Kraft, von der Power, aber im Sinne von Multitasking. Ja? Und es ist manchmal auch, Konzerne suchen häufig genau diesen Typus und mittelständische Auftraggeber sagen mir auch, Frau Schmidt, wäre schick, wenn Sie uns jemanden von Konzern XY oder aus einem Konzern gewinnen könnten, weil die bringen wiederum etwas mit, was uns noch fehlt. Ja? Und also dazu gibt es, glaube ich, keine Pauschal-Urteile oder Meinungen.
Wie machst du dein Recruiting? Könnte man ja jetzt denken, du musst jetzt in 1000 Rudervereinen und Golfvereinen sein, damit du an die richtigen Leute rankommst? Oder?
Also die Niederungen dieses Geheimnis werde ich dir jetzt nicht erzählen.
Schade.
Also natürlich haben die Social Media die Suche sehr erleichtert. Als ich angefangen habe, gab es noch nicht mal Handys, glaube ich. Doch, so die ersten kiloschweren Hobel mit einem riesen Koffer hinten im Auto, das gab es schon. Aber du konntest keine Personensuche machen im Internet. Das heißt, man musste schon sehr geschickt in die Unternehmen hinein telefonieren, um rauszufinden, wie heißen denn die potenziellen Ansprechpartner, als das losging, ja? Als in Deutschland diese Methode aus USA hier rüberkam, das war mit riesen Empörung verbunden, weil das Monopol auf Stellenbesetzung hatte die Agentur für Arbeit und dieses Abwerben irgendwo war extrem verpönt. Ja? Und es hat auch Prozesse gegeben, wo Unternehmen gesagt haben, Finger weg von meinen Leuten. Ja? Und das hat sich natürlich sehr, 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 sehr verändert. Das heißt, aber immer noch gibt es Fälle, da findest du den richtigen nicht im Netz und dann musst du schon rein telefonieren und geschickt fragen, um zu erfahren, wer der Crack für die Entwicklung von Speicherprogrammierwarensteuerung ist oder den besten Aromenentwickler für Raumduft. Und den findet man dann bei Companies, die auch, wie nennt man das denn, olfaktorische Forschungen betreiben, auch bei welchem Duft reagierst du bei Ansons am besten und kaufst dir dann doch noch einen Anzug. Gibt es also unglaublich spannende Unternehmen und das macht natürlich auch viel Spaß zu lernen, was man heute herstellen kann und wie tricky das manchmal ist, aber auch was für sensationell schöne Produkte es gibt und die in der Mache sind. Also sehr spannend.
Und würdest du sagen, dass, dass jetzt Kandidaten gut daran tun, wenn sie beispielsweise bei Xing und bei LinkedIn sind und das Profil auch pflegen, weil irgendwann könnte ja mal jemand wie
unbedingt
du kommen?
Unbedingt. Ja? Ja, natürlich. Ja. Ja. Das sollten sie machen, wenn sie sichtbar sein wollen. Ja. Ich habe ja auch ein paar Jahre mal, 5 Jahre lang Outplacement-Beratung gemacht, als Leiterin Norddeutschland für ein amerikanisches Unternehmen und habe dort Führungskräfte in der Beratung gehabt, die die Company verlassen mussten, weil die Units geschlossen haben oder sich von Produkten getrennt haben, sodass die Stelle überflüssig war, oder es waren Expats, die wiederkamen nach 5, 6 Jahren Südamerika und das Unternehmen hatte keinen Platz mehr für die. Ja. Da hat es bei der Ansprache daran, also dass die gefunden werden konnten, daran gehapert, dass die nicht findbar waren, weil sie ihr Profil, oder sie hatten gar keins. Ja? Und man kann das ja einstellen, ob man auf Jobsuche ist. Das sollte man natürlich nicht tun, wenn man nicht wirklich auf Jobsuche ist. Die Arbeitgeber schauen ja auch rein in die Profile ihrer Mitarbeiter, machen wir uns nichts vor. Aber das zu pflegen und sagen, das mache ich gerade und bei den Kenntnissen vielleicht ein paar besondere Skills reinschreiben. Wenn man bestimmte IT-Kenntnisse hat, tut unbedingt gut. Oder bestimmte Verfahren kennt. Man kann ja Nein sagen, weil wenn angeklopft wird, wollen wir mal sprechen. Dann reicht ja ein freundliches Nee, danke, gerade mal nicht. Und dann ist es gut. Ja? Aber ich würde immer empfehlen, bei diesen einschlägigen Media sich zu zeigen.
Und was gibt es alternativ noch oder additiv zu den beiden Modellen?
Wenn du selber eine Stelle suchst?
Nee, jetzt für die Kandidaten. Also auch wenn man jetzt vielleicht nur passiv suchend ist, aber was kann man noch machen, außer jetzt bei LinkedIn zu sein?
Unbedingt sich mit den Branchen befassen, die man spannend findet. Das würde ich immer empfehlen. Also wenn wir jetzt über jüngere Leute sprechen, die sollen Unternehmen suchen, die tolle Sachen machen und sich initiativ bewerben. Und zwar nicht warten, bis die auf der Webseite eine Stelle ausschreiben. Wir suchen bis möglichst bald und so weiter mit einer genauen Beschreibung einer Aufgabe, sondern umgekehrt sich anschauen, was machen die Menschen, finde ich spannend, das hat Zukunft, da möchte ich gerne mitmachen und sich genau so dort melden. Kann ich, das kann ich, habe ich bis jetzt gemacht, ich würde gerne bei euch mitspielen, wachsen, entwickeln, möchte Teil der Community sein, gibt es was für mich zu tun. Und so entwickeln sich wunderbare Dinge häufig. Ja? Weil bevor ein Unternehmen wirklich nach draußen geht und das adressiert und sagt so, wir haben jetzt ein Stellenprofil gebaut und wir wissen genau, was wir suchen, ist ja auch ein Überlegungsprozess. Wie wollen wir die Stelle auskleiden? Wo wird sie hierarchisch oder organisatorisch eingebaut? Wer soll der Vorgesetzte sein? Und wenn du als neugieriger, wacher, gut ausgebildeter Mensch in so eine Situation reinkommst in einem Unternehmen. Das habe ich also 100-mal erlebt in all den Jahren, dass Unternehmen sagen, Mensch, der könnte das doch machen. Und dann wird die Position gemeinsam mit diesem neuen Mitarbeiter definiert. Ja, und der bringt dann häufig noch Ideen mit und sagt, man könnte noch dies und dies und dies machen. Also ich würde sagen, passive Suche ist auch warten, bis irgendwas ausgeschrieben ist. Das ist ziemlich passiv. Ich würde jedem sagen, geh aktiv auf den Markt zu, guck dir die Websites an, guck, was du kriegen kannst an Informationen und du findest x Unternehmen, wo es einfach prickelt, wo du sagst, die machen was Tolles. Und das muss nicht Google oder Xing sein hier in Hamburg.
Oder also wirklich mal eine Initiativbewerbung hinschicken, gucken, unbedingt, was zurückkommt.
Ja. Und es gibt auch sehr gute, ich will nicht sagen Lehrbücher, aber man findet im Netz eine Menge gute Sachen zur Initiativbewerbung. Wie präsentiere ich mich? Ja? Und klar, das Moderne oder das Recruitment wird sich extrem ändern, jetzt in den nächsten 5 Jahren schon. Jedenfalls für Jüngere, für Absolventen und junge Leute. Das geht so weit, dass du mit deinem PC zu Hause deine Bewerbung in eine Kamera sprichst. Und dann sollst du ganz kurz sagen, wer du bist, woran du Spaß hast und warum du dich da eingewählt hast. Ja, und ich denke dann immer, Scheiß, darf man gar nicht sagen. Also, wie furchtbar eigentlich, weil Menschen ja so viel mehr sind als ihr
Also ihre Konterfei oder...
Ja, und auch die Fähigkeit, in so eine Kamera zu sprechen. Ich glaube, dass da eine Menge brillante Leute rausfliegen.
Vielleicht kann man es auch so pauschal gar nicht sagen. Als Vertriebler könnte ich mir jetzt vorstellen, ist das vielleicht ein guter Test, ne? Ja, weil natürlich. Der muss sich präsentieren können.
Ja.
Jemand, der jetzt halt irgendwie vielleicht jetzt nicht so viel mit
Außenkontakten... Applikationen entwickelt, entwickelt oder in der Forschung sitzt oder auch im Einkauf, wo immer. Ja. Das sind nicht alle so eloquent, die sagen... Ich bin der Tim und...
Genau.
Gut.
Jetzt hast du ja mit deiner Firma, beschreibst du ja auch auf der Website, einen innovativen Ansatz und deine Leistung hast du mal in Worte formuliert, nämlich verstehen, suchen, prüfen, gewinnen und begleiten. Was steckt hinter all diesen Worten?
Verstehen, darüber habe ich eben gesprochen. Das heißt, ich muss das Unternehmen verstehen, die Aufgabe, das Drumherum und den Sinn und Zweck der Besetzung. Das ist Verstehen. Suchen.
Ist klar.
Genau. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Gewinnen. Das kann schwierig werden. Das heißt, du musst jemanden davon überzeugen, dass das, was du ihm bietest jetzt im Namen des Auftraggebers, genau das Richtige ist. Mhm. Und wenn du fair bist als Personalberater, dann tust du das wirklich aus voller Überzeugung oder eher nicht. Mhm. Weil da stecken das Lebenskonzept eines Menschen hinter. Möglicherweise hat die Frau 2 Kinder, die jetzt in die Schule kommen und sie jetzt wieder Fulltime arbeiten möchte, wieder in ihrem früheren Management-Job. Das heißt, die gehen auch ein Risiko ein, wenn sie wechseln oder auch neu starten. Mhm. So, und da gibt es Bedenken, da gibt es Sorgen, da gibt es Lebenspartner, mit denen das besprochen wird. Und das führt immer auch zu einer Wackelpartie. Da ist ja so ein natürliches Sicherheitsbedürfnis. Hier weiß ich, was ich habe. Ich komme zwar hier gerade nicht weiter, aber hier bin ich safe. Und das, ich würde mal sagen, liebevoll zu begleiten und auch zu akzeptieren, wenn jemand wirklich zu sehr sicherheitsbedürftig ist, dann am Ende auch zu sagen, dann lassen Sie es besser sein, weil Sie werden möglicherweise eben nicht glücklich. Ich verstehe das. Das Risiko ist für Sie zu groß. Aber es ist ein manchmal 2, 3, 4 Wochen lang dauernder Prozess, bis jemand wirklich Ja sagt. Und das zu moderieren, auch zwischen dem Auftraggeber. Manchmal brechen solche Prozesse auch ab, weil der Auftraggeber zu langweilig ist. Ja? Du stellst jemanden vor und beide sagen, wow, das war toll und den möchten wir haben. Das ist so wie heiraten. So musst du dir vorstellen, ja, ich will dich, wollen wir einen Vertrag schließen, wollen wir zum Standesamt? Okay, ja, so, und dann passiert 3 Wochen gar nichts und auch 4 Wochen nichts. So, das heißt, der Umworbene kriegt das Gefühl, also so wirklich mögen wollen sie mich wohl doch nicht oder so. Das heißt, das Momentum zu halten, diese Attraktion, da hätte ich Lust zu, das wird anständig bezahlt, hier kann ich was bewegen, der Auftraggeber sagt, der Mensch gefällt uns, wir glauben, der schafft das, wunderbar, aber dann müssen wir jetzt erstmal die Messe oder irgendein großes Projekt und da gibt es keine Termine mehr. Dann muss ich aufpassen, ich kann das natürlich nicht erzwingen, aber ich muss es moderieren und sagen, also 3 Wochen bis zum nächsten Termin oder 4 ist ein bisschen zu lang. Wir müssen auch auf Kündigungsfristen achten. Das heißt, der Gewinnungsprozess ist nochmal sehr sensibel. Und begleiten habe ich jetzt einen ausgelassen. Prüfen. Genau. Das heißt, suchen, dann kommt erstmal das Prüfen. Das heißt, es gibt ein umfangreiches Telefongespräch oder 2. Dann kommt ein Diagnostikinstrument, wo es um unsere intrinsischen Motivatoren gibt.
Was das Diagnostikinstrument ist im Prinzip dein eigenes, ne? Dieses Sustain.
Nein, das Instrument ist ein Instrument, was es seit über 50 Jahren gibt. Okay. Das ist der Predictive Index, der PI. Das ist ein Testverfahren, um herauszufinden, was triggert uns, wenn wir arbeiten. Was motiviert uns? Was brauchen wir für ein Arbeitsumfeld und für Arbeitsinhalte, um uns voll entfalten zu können? Das kann man mit der gleichen Methode auch den Arbeitsplatz erstmal beschreiben. Dann gibt es ein Idealprofil und der Persönlichkeitstest zeigt, ich bespreche das natürlich auch mit jedem Gesprächspartner, dass dieses Ergebnis wird gefeedbackt. Mhm. Dann weiß ich schon mal, wie jemand, aber eher analytisch, technisch, detailgenau ist, anspruchsvoll an die Qualität der Arbeitsergebnisse, wie kommuniziert er, welches Arbeitstempo liegt da. Es gibt Menschen, die sehr gründlich sind, sehr stabil, aber die brauchen ihren festen Rhythmus. Und Wenn du den dreimal am Tag sagst, leg das mal zur Seite, was du da gerade machst, wir müssen das jetzt vorziehen oder können wir heute Abend alle bis um 9 bleiben, kriegen die Schnappatmung. Die brauchen mehr Stabilität. Und dann, wenn ich weiß, dass diese Aufgabe mit ganz viel Dynamik und Wechsel und Trubel verbunden ist, dann würde ich im Gespräch dann nochmal fragen, wie gehen Sie denn mit solchen Situationen um? Es gibt Menschen, die können das wunderbar kompensieren, weil die dann abends noch 2 Stunden angeln gehen, sagen wir mal, oder einen Ausgleich schaffen. Aber ich erkenne dann auch in dem persönlichen Gespräch, dass Leute genau unter diesen Situationen häufig ziemlich leiden, weil sie nicht dazu kommen, ihren Arbeitsrhythmus zu leben. Also ich glaube, das würde jetzt Stunden füllen, wenn ich jetzt zu diesem psychologischen Instrument was sagen würde, aber es ist ein wichtiger Teil.
Ist denn für die Kandidaten, ist dieses Instrument einsehbar und kann man sich darauf vorbereiten? Oder?
Muss, um Gottes Willen sollte man auch nicht. Weil das
sollte
ist
man nicht, dann ist es nicht verfälscht.
Er ist hochvalide, es hat 1000 Versuche gegeben, den zu manipulieren und ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Und das ist nicht mal von einer Elite-Studententruppe am MIT gelungen. Nee, kriegst du nicht hin. Frag mich jetzt nicht nach den mathematischen Basisdingen, ich weiß es nicht, aber der PI ist schon ein super gutes Tool. Es gibt eine Menge gute und in Deutschland ist er inzwischen sehr verbreitet, jetzt so in den letzten 20 Jahren.
Und wer macht den genau? Machen das alle Personaler? Oder?
Nein, die Unternehmen kaufen solche Tools ein. Es gibt den Bochumer Inventar, den BIP, es gibt den PF16, den Scan, den Insight. Also es gibt, glaube ich, so 8 bis 10 geläufige und der Predictive Index ist einer davon. Und das Schöne ist, der ist in einer Viertelstunde ausgefüllt. Okay. Ja. Und er ist ein super Instrument, um wirklich in ein persönliches Gespräch zu kommen.
Das heißt, da legst du dem Kandidaten
die Grafik vor und erklär sie ihm. Mhm. Und ich mache das jetzt schon so lange, 15, 17 Jahre mit dem PI und ich habe noch nie erlebt, dass jemand mit seinem Ergebnis nicht einverstanden ist. Weil es gibt eben kein Gut oder Schlecht. Aber wenn ich dann feedbacke, so und so haben sie sich selbst beschrieben, dann nicken sie und sagen, wow, und das alles in 12 Minuten. Wie kann dieses Instrument das rausfinden?
Also, ne?
Ja.
Mhm.
Und dann kann ich natürlich auch zu den Anforderungen der Position kommen und sagen, in dieser Abteilung geht es wild zu. Mhm. Ja, die ist hochdringend. Oder ich habe einen Kunden, da geht es um Obst und Gemüse. Das ist unglaublich schnell verderblich. Das heißt, das ganze Business ist hochdrehend. Mhm. Ja? Und wenn jemand eher stabile Rhythmen braucht und morgens weiß, was er im Laufe des Tages zu erledigen hat, dann ist er in so einer Aufgabe, wo es um Warendisposition geht, kriegt er, wie gesagt, dann kriegt er Herzler was dann. Und das kann man diskutieren und das tut nicht weh. Wird ganz anders, wenn ich jemandem sage, ich glaube, sie passen nicht. Mhm. Ja?
Ja?
Weil die sehen ja, sie haben das ja so angekreuzt und sich so geschildert.
Mhm.
So. Und zum Prüfen, sagen wir, das ist die Aufteilung zwischen Fachkompetenz, die muss ich natürlich, soweit ich das kann. Mhm. Aber das ergibt sich aus der Erfahrung und aus dem Gespräch. Wo sind sie erfolgreich gewesen? Wo sind sie schon mal gescheitert? Was hat nicht funktioniert? Wie hat die Ausbildung ausgesehen? Was haben sie in diesem und jenem Weiterbildungstool gelernt? Haben sie es schon mal angewandt? Also das sind 1000 Fragen, die man stellen muss auch. Mhm. Und natürlich aus der Praxis sich berichten zu lassen, um rauszufinden, ob jemand das, was gefordert wird an Kompetenz, ob er das mitbringt.
Mhm.
Und man muss gar nicht alle Kompetenzen 1:1 mitbringen. Hm. Das ist, natürlich wünscht sich jeder den Mr. oder Mrs. 150%. Aber dann zu erkennen, wesentliche Dinge sind da und es gibt andere, die gar nicht gewünscht sind, die aber obendrein sehr, sehr
Wie viel Prozent von der Ausschreibung sollten die Kandidaten erfüllen?
Im Idealfall 100, aber 80% würde ich sagen, ja. Und du musst als Berater das auch benennen. Mhm. Die 20%, die nicht da sind, solltest du ganz klar benennen und dann aber begründen, warum du dennoch eine Empfehlung gibst. Mhm. Ja, weil eben die anderen Dinge so wertvoll sind und die wesentlichen Dinge da sind. Und wenn jemand statt im Wunsch heißt es dann mindestens 10 Jahre Führungserfahrung und jetzt hat jemand nur 7, ja, das musst du natürlich gucken, was machen diese 3 Jahre aus? Und machst dir da ein Bild drüber und formulierst das auch. Hm. So, und wenn du deinen Kandidaten überzeugt hast von der Position und von den Benefits, die damit verbunden sind, und ich vom Kandidaten überzeugt bin, dann hole ich mir auch die Erlaubnis, darf ich sie mit meinem Auftraggeber zusammenbringen? Ja, bitte gerne. Und dann schreibe ich ein sehr ausführliches Exposé. Ja, und begründe meine Empfehlung. Und dazu gehört der Lebenslauf. Dazu gehört auch zu schreiben, warum jemand im Laufe der Jahre gewechselt hat, gekündigt hat und woanders hingegangen ist. Nach den Gründen zu fragen, was treibt jemanden, um von München nach Hamburg zu kommen oder von Flensburg nach Paderborn zu ziehen. Es geht darum, diesen Menschen möglichst ganz zu verstehen, ja, ohne zu weit zu gehen. Ich frage natürlich nach den Interessen und bei der Gelegenheit frage ich auch, was lesen Sie, wenn Sie lesen? Ja? Und ich möchte herausfinden, ob jemand sich für das interessiert, was in unserer Gesellschaft passiert. Und das ist ja eine Menge, was bei uns passiert in Deutschland. Wir haben politische Veränderungen, ich will nicht von Verwerfungen sprechen, aber unsere Welt ändert sich ja enorm. Und das setze ich bei einer Führungskraft voraus, dass jemand hinschaut und sich auch Gedanken macht und das nicht ausblendet.
Forderst du die Kandidaten auch mal so taktisch, indem du auch mal ein paar fiese Fragen stellst?
Klar, ja? Natürlich. Ja. Aber ich im Nachhinein kläre ich das auf. Und das ist dann häufig auch mit Gelächter verbunden, weil ich dann sage, dass ich wollte sie jetzt nur mal provozieren und mal gucken, ob sie die Zähne fletschen oder ja. Und ich frage sie auch, wie ich mir sie vorstellen darf, wenn sie wütend sind. Und manchmal provoziere ich das auch.
Bei Leuten, die jetzt schon viele Assessment Center durchlaufen sind, die sind ja schon so ein bisschen geübt in sowas, ja. Die können sich ja auch irgendwie mal eine Strategie zurechtgelegt haben, wie sie eben genau mit solchen methodischen Fragen eben auch umgehen.
Ich glaube, ich schreibe das meinem Alter, hätte ich jetzt fast gesagt, meiner Reife zugute. Ich glaube, ich erkenne das, weil die Gespräche sind sehr intensiv und lang. Und wenn ich in die Historie, in die Arbeitshistorie gehe und lass mir Dinge, Situationen schildern, also situativen Part, der biografische Teil ist wichtig. Lass mir erzählen, warum er überhaupt diesen Studium gewählt hat und wie die Geschwistersituation war. Was haben ihre Eltern gemacht? Hat sich jemand in das Studium geschubst? War das eine Leidenschaft? Und am tollsten sind natürlich Lebensläufe, die auch mit Brüchen verbunden sind. Ja, wenn jemand 3-mal sich selbstständig gemacht hat und gescheitert ist, als junger Abiturient, dann mit 21 die erste Pleite, Surfschule in Hawaii, die zweite Pleite 3 Jahre später mit seinem Bruder eine riesen Blumenkette aufgezogen und dann noch irgendwas. Und dann mit 27 gesagt hat, so jetzt ist Schluss und jetzt fange ich an zu studieren. Der Mann ist heute Chef eines riesen Unternehmens und den habe ich vor 20 Jahren dann zu meinen Kunden gebracht. Das, sowas vergesse ich nicht. Das sind Typen, ja. Die haben schon was erlebt und haben Schlüsse daraus gezogen und haben gelernt und können das auch vermitteln. Und das, finde ich, macht total Spaß.
Das ist ein Praxisfall, den hattest du wirklich.
Ja.
Ja. Um mal so ein bisschen den Schwenk noch zur Nachhaltigkeit hinzubekommen, ja. Du hast dich ja auch auf nachhaltige Unternehmen spezialisiert. Oder willst zumindest auch Unternehmen erreichen, für die halt Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt.
Ja.
Jetzt wissen wir beide aus der Praxis, dass natürlich das Thema Nachhaltigkeit immer noch schwierig ist. Ne? Also viele Unternehmen sind gerade im Wandel, die wenigsten haben es schon wirklich seit 10, 20, 30 Jahren implementiert, das ganze Thema. Wo wird es in Zukunft hingehen? Also was kann man als Kandidat machen, was kann man aber auch als Unternehmen machen, damit man sich irgendwie auf dem Thema einigt und dass auch wirklich die richtige, dass ein gutes Matching stattfindet. Ja?
Zwischen
Unternehmen und Kandidaten. Also gerade jetzt die Leute, die jetzt heute an der Universität ausgebildet werden, die einen Schwerpunkt Nachhaltigkeit hat, und Unternehmen, die jetzt sagen, okay, für uns spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle. Wie matcht man diese Kandidaten richtig? Weil eigentlich passen die ja super zueinander. Und in der Praxis gibt's oftmals das Problem, dass eben die Kandidaten nicht die richtigen Unternehmen finden. Die Unternehmen, die suchen, finden nicht die richtigen Kandidaten. Ja, also das ist ja eigentlich schon ein Henne-Ei-Problem.
Es ist ja tatsächlich so, dass wenn ein Unternehmen einen Controller sucht oder mal eben jetzt so eine Mittelaufgabe, ein Einkäufer für eine bestimmte Produktgruppe, da sollte es eine Rolle spielen. Und ich glaube, da gibt es kein Rezept. Die Stellensuchenden sollten versuchen herauszufinden, an welchen Stellen im Unternehmen das schon eine Rolle spielt. Die sollten gucken, ob Gott sei Dank veröffentlichen die Unternehmen, und sie versuchen es auch zu beweisen, indem sie zum Beispiel sagen, unsere Rohstoffe zeigen dann die Gütesiegel auf, die Zertifizierungen, denen sie sich unterwerfen. Da gibt es welche, die sind ziemlich freiwillig, aber es gibt auch schon strengere Sustainability-Siegel. Und die eine Ausbildung zusätzlich gemacht haben zu ihrer normalen Berufsausbildung, die können auch diese Siegel unterscheiden. Klar. Und besonders die können es. Und da die meisten Unternehmen noch keine Nachhaltigkeitsexperten explizit einstellen und suchen, denke ich, sollten die Absolventen jetzt von der Neufahne zum Beispiel, sollten das in ihrer Bewerbung auf eine operative Aufgabe im Unternehmen mit reinschreiben, dass sie davon ausgehen, weil sie das und das und das gelesen und Erfahrung haben, dass das eine Rolle spielt, und sie würden es auch an dieser Stelle gerne mit einbringen. Und ich glaube, es gibt keine Stelle im Unternehmen, wo das nicht eine Rolle spielt. Und wenn wir beim Zahlenberg sind, ja, das Thema Compliance gehört ja unbedingt zum Thema Nachhaltigkeit dazu. Mhm. Ja? Und wenn du als, um es salopp auszudrücken, Zahlencruncher, das ist die Frage, was machst du denn mit den Analyseergebnissen? Ja, das heißt, wenn du Einfluss auf Kollegen nehmen kannst und auch deinen Vorgesetzten ein bisschen challengen, sagen, wie sehen sie das denn oder du hier dieses Thema. Das heißt, erstmal klein anzufangen, nicht zu sagen, so jetzt kommt der große Nachhaltigkeitsexperte, das erschreckt eben auch viele, weil die sagen, so weit sind wir noch gar nicht, wir haben immer noch chlorgebleichtes Papier hier. Und wir haben noch kein papierloses Büro und wir schreiben alle mit giftigen Kugelschreibern. Ich meine, ich überziehe jetzt ein bisschen, ja.
Was aber eine spannende Stelle ist, weil genau das ist ja die Praxis, dass die wenigsten Unternehmen zu 100% nachhaltig agieren.
Das können sie auch nicht, Markus, das können sie auch nicht. Es gibt zwar schon auch dank Menschen wie Stefan und seine Kollegen, die tatsächlich schon beweisen können, mathematisch, wissenschaftlich beweisen können, dass die Unternehmen, die sich frühzeitig gekümmert haben und wirklich sehr weit sind, eben genau in diesen Kleinigkeiten mit der Nachhaltigkeit, dass das ein Return on Investment ist, den man messen kann, nachher mit Steiger und Umsatz, weil das Image wächst, die Kunden schlafen auch nicht. Viele Unternehmen suchen ihre Lieferanten mehr und mehr nach diesem unter diesem Gesichtspunkt aus. Das heißt, das Ganze ist so ein Sogkreisel nach oben. Das ist natürlich toll. Aber ich glaube, es vielleicht jetzt durch Greta Thunberg wird es jetzt vielleicht einen riesen Hype geben, dass die Unternehmen schleunigst Sustainability Experts einstellen. Ich fände es wunderbar. Aber ich glaube, im Moment ist es noch so, dass dass sie ihr Mittelmanagement und auch untere, wenn ich das so sagen darf, Positionen mit Leuten besetzen, die gerne das mitbringen können und auch Know-how, aber hoffen, dass die nicht zu drängend und zu fordernd sind. Und sagen so, jetzt komme ich und jetzt erzähle euch mal, was hier im Unternehmen alles schiefläuft und was man besser machen kann. Im Zweifel wissen die das auch schon, aber sind vorsichtig mit der Veränderung, weil das kostet tatsächlich bei manchen Dingen erstmal viel Geld.
Aber es ist ja auch die Frage, also wenn du es vielleicht auch mal aus deiner Praxis beantworten kannst, die Frage, muss ich überhaupt ein Studium machen, jetzt nochmal einen Master draufpacken, wie es den anderen Leuphana gibt und so, ja, und werde im Prinzip Experte auf dem Gebiet Nachhaltigkeit, bin dann, was ich oftmals erlebt habe, bin dann vielleicht sogar überqualifiziert, ja, komme auf die Position gar nicht mehr rauf.
Ja.
Oder belese ich mich einfach in meiner Freizeit, baue auch, bin vielleicht sowieso schon affin für das Thema und bringe einfach ein Mindset mit, was so einem nachhaltigen Unternehmen gut gefällt. Ja? Weil wenn ich dieses Mindset gar nicht habe und die wollen ihren ganzen Laden wandeln, dann bin ich ja definitiv der Falsche, auch wenn ich die richtige Berufserfahrung habe.
Ja. Ja. Du, unter dem Aspekt würde ich sagen, reicht ein Intensivkurs, also auch ein Nachhaltigkeitsseminar oder über ein halbes Jahr 6 Wochenenden, um die Basics wirklich zu verstehen und lesen kannst du immer dich weiterbilden. Ja. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, dieser Masterstudiengang, der lohnt sich wirklich für die, die dann Vollblut-Nachhaltigkeitsexperten sein wollen. Weil viele sind, das weiß ich eben aus den letzten Jahren, sind dann enttäuscht. Die sind voller Veränderungslust. Und sie sehen, was möglich ist. Und sie möchten gerne sich einbringen in Unternehmen und sind dann frustriert, weil sie keine Stellen finden. Ja. Es gibt eben nicht so viele DMs oder Alberto, wie heißt denn? Na. Die ökologischen
Produkte Kosmetika. Von, ja.
Ja, davon gibt es einfach zu wenig. Ich habe mit einer jungen Frau Kontakt lange gehabt, die war erst bei im CSA-Bereich bei Beiersdorf. Und ist dann zu DM gegangen, überglücklich, weil die sagt, das ist ein sensationeller Job. Und zwar haben die, was weiß ich, 250.000 Artikel gelistet. Und ihr Job bestand darin, die einzelnen, ob das Seife, Parfums oder Kerzen, was es bei DM so alles gibt, zu gucken, entsprechen die den Standards, den Nachhaltigkeitsstandards und wenn nicht, sehr liebevoll die Lieferanten anzuschreiben. Wir möchten, dass auch ihr was tut. Wir möchten unseren Kunden nachhaltige Produkte liefern. Könntet ihr euch vorstellen, in den nächsten 2 Jahren eure eigene Produktion umzustellen? Ja. Oder wir haben gesehen, euer Palmöl, was da drin ist, ist immer noch nicht aus nachhaltigem Palmanbau. Wenn ihr langfristig bei uns bleiben wollt, dann müsst ihr was tun. Ich weiß nicht, ob es wirklich so läuft, aber der Job, sich eben an der Stelle um Qualität, nachhaltig qualitative Produkte zu kümmern, ist natürlich ein Geschenk.
So, das war der Podcast mit Angela Schmidt zum Thema nachhaltiges Recruiting. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat und ihr am Ball bleiben wollt, dann gerne den Podcast abonnieren und jetzt schon gespannt sein auf den nächsten Spitzengast im Live-Werde-Podcast. Ciao.